Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußball-Wetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hoppla, was machen wir beide denn hier am Montag, Julius? Es ist doch gar keine Champions League.
Das stimmt zwar, aber passend zum Wetter ist englische Woche mit spanischem Wetter und wir gucken nach England und Spanien.
Oha.
Das, weil da eben unter der Woche ein paar Spiele anstehen, in England ein paar Nachholspiele, morgen am Dienstagabend, in Spanien eine komplette englische Woche. Da gucken wir dann vielleicht nochmal eher Richtung Abstiegskampf, weil da natürlich eine Menge zu entscheiden gilt. Nehmen vielleicht auch nochmal kurz Real Madrid und Co. rein, gucken, was die großen Namen machen. All das machen wir heute. Also ein kleiner Europa-Umschlag wieder, weil da eben gespielt wird und wir natürlich jetzt hinten raus nicht irgendwie an Schwung verlieren wollen, sondern was geht, das kriegt ihr von uns und das ist auch weiterhin kurz vor Ende dieser Saison unser Versprechen. Aber bevor wir das Ganze machen, ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, Vorwort im Kasten, es ist klar, um was es geht. In England sprechen wir über insgesamt 3 Spiele, die alle am Dienstagabend stattfinden. Macht also, glaube ich, durchaus Sinn, dass wir da auch reinstarten mit diesem Podcast. Und das erste Spiel ist dann vielleicht sogar das, was, denke ich mal, international am meisten Beachtung finden wird. Erstmal ist es namentlich nicht so schlecht, Tottenham gegen City. Und es liegt natürlich eine Menge Fokus drauf, denn durch den Sieg bei Manchester United ist Arsenal an diesem Wochenende wieder an die Tabellenspitze gesprungen, kurz vor Ende. Die haben nur noch ein Spiel, stehen an der Spitze. City hat aber eben noch dieses Nachholspiel und dann noch ein Spiel. Heißt, können jetzt wieder vorbeiziehen und in sehr guter Ausgangslage in den letzten Spieltag gehen. Oder sie lassen Punkte liegen, haben sogar die schlechtere Tordifferenz als City, also als Arsenal. Selbst ein Unentschieden würde dafür sorgen, dass sie als Zweiter in den letzten Spieltag gehen. Deswegen Menge Druck auf Manchester City, auf einer Mannschaft, die in der Liga selten diesem Druck anheimgefallen ist.
Ich muss dich kurz korrigieren. Hast du gesagt, alle Spiele finden am Dienstagabend statt? Tottenham City ist Dienstagabend. Die anderen beiden sind am Mittwoch. Aber ist ja auch nicht so relevant für uns. Ich wollte es nur gerade biegen, Julius. Hast dich verhaspelt im turbulenten Meisterschaftskampf. Man kann ja auch den Überblick verlieren, denn ja, das nur 3 Spiele sind, ne? Und keine komplett englische Woche wie in Spanien, sondern so 3 nachgeschobene Spiele. Das ist mal wieder typisch englisch. Und da kann man ja, wie gesagt, echt mal den Überblick verlieren. Aber ja, wir haben den Überblick jetzt wiedergefunden, blicken auf Tottenham City und hoffen drauf, mit leichter Gunners-Brille, dass die Nord-London-Rivalen ihren verhassten Erzrivalen hier Hilfestellung bieten im Titelkampf. Denn wenn sie keine Lust darauf haben, wird Man City wohl erneut Meister werden, Julius.
Ja, also persönliche Klarstellung, ich tue mich sehr schwer, eine Arsenal-Brille zu haben. Aber
also ich habe eine, ich gebe es zu, ich habe eine auf.
Interessanterweise tut sich ja auch, sieht man ja auch immer auf Social Media, sehr viele Tottenhams sehr schwer, sich eine Arsenal-Brille aufzusetzen. Gibt durchaus eine Bewegung, die eher hofft, dass man da verliert. Und die Frage natürlich, wie sich das Ganze darstellt. Ich sag mal so, selbst wenn man gewinnen will, Tottenham kommt natürlich gerade wieder aus einer Phase. Jetzt haben sie mal wieder gewonnen, aber zuletzt dann davor auch 4 Niederlagen am Stück in der Liga. City in der Endphase einer Saison marschiert einfach so dahin. Das sieht auch noch alles ein bisschen leichter aus als bei Arsenal, die durchaus auch wieder bei United ein bisschen kämpfen mussten, obwohl das vielleicht das schwächste United ist, was wir seit langer Zeit gesehen haben. Und das sagt man im 2-Monats-Rhythmus und trotzdem stimmt's. Also Arsenal auf der letzten Rille, natürlich haben sie noch Chancen, aber City ist Manchester City und Tottenham ist eben auch ein Tottenham in diesem Jahr mit einer ganz klaren Herangehensweise, einer, die der Trainer auch nicht wirklich bereit ist zu ändern, die nicht immer gegriffen hat in den letzten Spielen und die gegen City, glaube ich, auch richtig in die Hose gehen kann. Also rein von der Ausgangslage, klar ist noch ein größerer Name in der Liga, aber dieses Manchester City vor allen Dingen gegen ein Team, was es ihnen leicht machen wird, in gewisse Bewegungen zu kommen, was nicht davon abweichen wird, einen klaren Spielplan zu spielen, den man jetzt eine ganze Saison schon gesehen hat, das kommt, glaube ich, auch einem Pep Guardiola gelegen.
Ja, was ihm, glaube ich, auch gelegen kommt, ist, dass die Spurs ihre Form just zum wichtigen Endspurt, als es noch um die Champions League geht und ging, ja verloren haben. Ne? Mit 4 Niederlagen in Folge, ja, jetzt konnte man Burnley endlich mal wieder schlagen, auch durch ein spätes Tor. Man lag ja auch gegen Burnley wieder zurück, aber immerhin mal wieder ein Dreier eingefahren, aber davor in, ja, natürlich zugegeben auch 4 schweren Spielen, aber eben 4 Niederlagen. Ne? Gegen Liverpool wurde verloren, bei Chelsea gab es die Niederlage, es gab das Nord-London-Derby, das Verlorene gegen Arsenal und eben ein 0-4 bei Newcastle, also im Endspurt, wo ich dachte, sie, gebe ich ehrlich zu, ich dachte eher, dass der Rivale um Rang 4, Aston Villa vielleicht, dass denen die Körner ausgehen, ne? Irgendwie, ja, dass sie abbauen werden hinten raus und dass die Spurs den längeren Atem haben, aber es sieht ja komplett andersrum aus. Es gibt noch eben ja eine kleine Chance auf Rang 4, aber dafür musst du Man City schlagen und dafür musst du hoffen, dass Aston Villa nochmal stolpert. Ich weiß nicht, ob ich da so richtig dran glaube. Andererseits, letzte Chance für Tottenham auf die Champions League heißt, da ist richtig was drin. Und in diesem Spiel gegen City haben sie in der Vergangenheit ja immer wieder gezeigt, dass sie zu besonderen Momenten fähig sind. Ne? Dass sie City das Leben sehr, sehr schwer machen können, City sogar schlagen können. Also wenn es ein Spiel dafür gibt, wo das möglich ist, dann jetzt.
Ja, wie gesagt, ich sehe die Ausgangssituation ein bisschen anders. Ich glaube, Tottenham ist ein ganz angenehmer Gegner in der Art, wie man auch diese Saison eben herangeht an Spiele. Die Form ist auch nicht so berauschend. Ist auch gesagt, es geht zwar für viel um sie, aber für City geht's um mindestens genauso viel. Denn eine Niederlage hier, das würde fast bedeuten, dass man den Titel verpasst dann. Ne? So eng ist es. Ich sag dir jetzt, wie es ausgehen wird. Es wird ein Handicap-Sieg für die Auswärtsmannschaft.
Jetzt kommt das wieder. Also ich sage ganz ehrlich, das ist die allerletzte Chance auf den Stolperer. Letztes Heimspiel ist gegen West Ham von Man City und ich glaube, da gewinnen sie 5-0. Da lege ich mich aus. Also mit einem Kantersieg. Ne? Tüten sie das zu Hause ein. Wenn sie die Spurs jetzt schlagen, gewinnen sie zu Hause, mark my words, sehr hoch gegen West Ham und feiern eine schillernde Meisterschaft. Wir werden das Spiel nicht besprechen gegen West Ham. Wir machen ja am Donnerstag nur die Bundesliga-Folge, deswegen nehme ich es vorweg. Das ist jetzt die letzte Chance hier auf Titelhoffnung Arsenal. Und ich habe so naive, leichte Hoffnung, was eher an der Form von Tottenham in der Liga gegen City lag. Denn ich glaube, sie haben, lass mich nachgucken, 3 der letzten 5 Spiele in der Liga sogar gewonnen. Da waren Unentschieden dabei und ein Sieg von City. 3 der letzten 5 gewonnen gegen City. Der Spurs. Das ist manchmal so ein bisschen irrational, warum es für Tottenham gegen City oft besser läuft. Und daran klammere ich mich, Julius, an diese Arsenal-Brille. Ich hab's vorweggenommen. Ich hab's ja auf. Und die Arsenal-Brille ist die gleiche wie die Tottenham-Brille an diesem Mittwochabend oder Dienstagabend, sorry. Jetzt kam ich doch noch durcheinander.
Es sei dir gegönnt, auch wenn ich da, wie gesagt, sehr wenig Hoffnung verspüre, dass das passieren könnte. Damit würde ich sagen, lass uns mal überleiten zu einer anderen Londoner Mannschaft mit einem großen Namen, die allerdings nicht wie Arsenal um den Titel mitspielt in diesem Jahr, Chelsea. Gerade ja um den Jahreswechsel herum auch in der Hinrunde noch große, große Probleme gehabt. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Sie stehen gerade auf Platz 7. Nach allem, was wir so sehen, könnte der sehr gut zur Conference League Qualifikation dann zumindest reichen. Sie sind auch nur mit einer schlechteren Tordifferenz hinter Newcastle. Die müssen auch noch ran, sprechen wir gleich drüber. Also sie können auch noch Richtung Euroleague vorstoßen. Wichtiges Spiel, um diese Saison nicht ganz zu verlieren. Und wie gesagt, die Form ist eigentlich ganz gut. Cole Palmer ist eigentlich ganz gut, kann man sagen, wenn man diese Saison vor allem die letzten Monate beobachtet hat. Und jetzt geht es gegen Brighton. Da gilt eigentlich das andere. Ne? Die sind wieder mal furios gestartet, wieder mal viel Lob. Aber in dieser Rückrunde will echt nicht so viel klappen mehr unter De Cherby. Und deshalb, und das habe ich vielleicht sogar, ich meine mich zu erinnern, in der Hinrunde anders getippt, sehe ich hier dieses Mal die Blues aus London vorne.
Ich sehe sie aufgrund der Form von Brighton zuletzt auch vorne, denn Brighton hat nur 1 Spiel von 8 gewonnen. Also denen ging auch die Luft aus, ein bisschen wie, nur über einen längeren Zeitraum, aber ein bisschen wie bei Tottenham. Auch ein bisschen unerklärlich irgendwo. Es gab ja, glaube ich, dann 6 Spiele ohne Sieg, ne? Zwischendurch und ja, dann Aston Villa wieder geschlagen. Das war dann vielleicht doch wieder überraschend, aber für beide einfach nicht mehr so relevant. Wahrscheinlich nicht relevant für Aston Villa. Und deswegen bin ich da ein bisschen bei dir, denn die Form, die spricht für Chelsea, die sind besser drauf. Cole Palmer ist in herausragender Verfassung. 3 Siege in Folge für die Blues zuletzt. Ne? Derby gegen West Ham mit 5:0 zu Hause gewonnen. Derby gegen die Spurs mit 2:0 gewonnen. Also auch, dass die 0 hinten mal steht, ist ja auch nicht alltäglich. Jetzt bei Nottingham Forest einen schönen Schlagabtausch gewonnen durch 2 späte Siegtreffer. Also, dass er diese Comeback-Qualitäten zeigen. Kennt man von Chelsea so auch nicht, ne? Gegen sie, wenn es dann läuft, dann konnten sie sich meistens nicht berappeln und das Spiel irgendwie drehen. Also von daher spricht irgendwie so der Swag, der Flow, die Form, die Verfassung aktuell eher für Chelsea. Und dann hätten wir hier auch ziemlich schöne Quoten, nämlich 2er Quoten auf
So
Chelsea.
ist
Also
es, ja.
sie sind auch der Favorit bei Brighton. Das muss natürlich nicht viel heißen, aber ich neige hier auch zum Chelsea-Tipp.
Ja, also das würde wirklich jetzt eine monatelange Entwicklung, dass diese beiden Mannschaften dastehen, wo sie stehen in der Tabelle, nämlich doch ein Ticken auseinander und Chelsea höher. Und macht für mich auch Sinn, ist total gut anspielbar. Chelsea natürlich trotz aller Probleme, die sie haben, mit Pochettino unbestritten, ordentlichen bis guten Trainer natürlich an der Seitenlinie. Qualität im Kader unbestritten. Teurer Kader auch unbestritten. Also 2er Quoten. Vielleicht sollte Todd Boehly da auch ein bisschen drauf setzen, dann kann er ein paar Transferausgaben wieder reinholen. Wir gehen damit direkt weiter zum letzten Spiel in England, was wir noch besprechen wollen. Manchester United gegen Newcastle. Ich hab's gesagt, Newcastle punktgleich, aber 10 Tore besser als Chelsea auf dem Europa League Platz. Gleichzeitig ganz, ganz kleine Chancen mit einem Sieg noch an Tottenham ranzukommen. Die dürfen zwar keinen Punkt dann mehr holen in beiden Spielen, aber ganz ausschließen will ich das nicht. Ich habe ja eben zumindest schon gegen sie getippt. Also auch super wichtiges Spiel mit Blick nach Europa für Newcastle. Und das gilt natürlich genauso für die Red Devils, die mal wieder eine richtig schlechte Phase in ihrer Saison haben, die letzten beiden Spiele verloren haben, generell ja schwach auftreten in dieser Saison und damit eben gerade auf Platz 8 stehen, 3 Punkte hinter Chelsea, Platz 7. Und wenn das so bleibt, Europa verpassen könnten. Ne? Also die sind auch ganz, ganz dringend auf diese Punkte angewiesen. Nur wenn man sich anguckt, wie da gewisse vermeintliche Schlüsselspieler gerade auftreten, wie dieses Team unter Ten Hag insgesamt auftritt, dann muss ich sagen, gerade bei einer ordentlichen Form, die Newcastle gerade wiedergefunden hat, mein Vertrauen in United ist schon sehr geschwunden.
Mainz ist fast erschöpft, vor allem in Auswärtsspielen. Die Gesichter, oder das Gesicht, das United da regelmäßig zeigt. Boah, also bei Crystal Palace dieses 0:4, Julius, am Wochenende. Eieiei, oder am 6., nicht ganz am Wochenende, ist ja schon eine Woche her. Aber das war wirklich eines der desaströsesten, das ich seit langem gesehen habe. Und sie haben ja viele schlechte
Ich
Gesichter
wollte gerade
gezeigt,
sagen, und
United.
trotzdem ist es ja eigentlich schon über die ganze Saison, hast du es immer
Aber
mal
das.
wieder gesagt, es wird immer noch schlechter.
Ja, das war wirklich, fand ich wirklich, wirklich erschütternd bei diesem 0:4. Und jetzt, ja, gegen Arsenal haben sie es besser gemacht, muss man echt sagen, aber irgendwie ein bisschen vorne hat er auch was gefehlt. Und Arsenal ist halt sehr, sehr abgezockt in dieser Saison. Aber da, ja, es gab einen besseren Auftritt, aber eben keine bessere Punkteausbeute. Von daher bin ich bei diesem Europacup-Endspiel, wenn man es so betiteln will, zwischen dem 6. und dem 8. die 3 Punkte trennen. Es geht um die Europa League. Ich neige hier ganz stark zum Newcastle-Sieg, auch wenn es natürlich ein Auswärtsspiel ist für Newcastle. Also im Old Trafford ist das sicherlich schwerer. Also wenn es ein Heimspiel für Newcastle wäre, würde ich eher Richtung Handicap blicken, um ehrlich zu sein. Aber auch hier habe ich Newcastle auf dem Schirm in einer sehr ausgeglichenen Partie von den Quoten her. Denn ich blicke gerade drauf, 2,70 im Schnitt auf United, 2,40 im Schnitt auf Newcastle. Also sehr, sehr schwer zu tippen für die Buchmacher.
Ja, obwohl man auch da sagen muss, Old Trafford, Manchester United, nicht Favorit gegen eine Auswärtsmannschaft, das ist schon krass. Ja, aber 2,40er-Quoten auf Newcastle sprechen mich schon auch auf den ersten Blick direkt an. Ich muss auch ehrlich sagen, ja, über so eine ganze Saison gespiegelt sehen wir dann ja schon auch am Ende in der Tabelle meistens ja die richtige Tendenz abgezeichnet. Und wenn wir uns diese Saison von United angucken, diese letzten Spiele von United angucken, fühlt es sich auch richtig an, dass man damit rechnet, dass sie vielleicht Europa verpassen, weil so spielen sie wirklich gerade. Also auch das, finde ich, würde hier das Kapitel nochmal abschließen. Wie gesagt, Newcastle auch wieder besser am Start, paar Verletzte zurückbekommen, die ihnen auch in der schweren Winterzeit dann am Ende gefehlt haben. Alex Isak zum Beispiel ja auch, der wirklich wieder eine tolle Saison spielt, wenn er spielt. Und das ist einfach im Moment ein Schritt weiter als Manchester United, die wirklich ganz, ganz wenig Lichtblicke haben, die ja jetzt auch am Wochenende gegen Arsenal auf 2 sehr wichtige Spieler verzichten mussten. Und das ist auch noch nicht lange her. Also wie fit oder überhaupt dabei wird ein Bruno Fernandes sein, ein Marcus Rashford sein, die gar nicht dabei waren am Wochenende, fällt auch noch mit rein. ich glaube auch, da ist kein Zutrauen gerade. Diese Geschichte mit dem Trainer geht zu Ende. Das Publikum wird sie nach den Leistungen gerade auch nicht wahnsinnig nach vorne peitschen, wenn ein Rückschlag da mal passiert im Spiel. Viel, viel spricht für mich für Newcastle und die Quote tut es dann auch.
Ich muss sagen, jetzt wo ich nochmal so in mich gegangen bin, glaube ich eher, ich traue mich im Dreiweg nicht, ich sag's mal anders. Ich glaube, dass beide treffen werden. Der Newcastle auswärts nicht so prickelnd unterwegs. Ihre Form zuletzt ist besser, ich glaube 4 der letzten 6 Spiele oder so gewonnen. Aber in der Fremde erst 5 Auswärtssiege, das ist eher die untere Hälfte der Auswärtstabelle. Und ja, es ist ja trotzdem so ein ziemliches Endspiel für United zu Hause, wenn sie noch Europa wollen. Jetzt, sie können natürlich Europa über den FA Cup erreichen, den Disclaimer müssen wir natürlich auch noch machen. Ne? Da steht nach der Saison das FA Cup Endspiel gegen Man City an. Wenn United dieses Spiel gewinnt, sind sie in der Europa League dabei. Wenn sie es verlieren sollten, müssen sie über die Liga nach Europa kommen, also 7. oder 6. werden. Deswegen ist es ein Endspiel in der Liga. Und ich glaube, da werden sie trotzdem nochmal ein paar Kräfte freisetzen. Und dann will ich sicher nicht ausschließen, dass sie das irgendwie knapp gewinnen oder dass es dann unentschieden ausgeht. Ich glaube aber, dass beide treffen werden. Es wird ein, glaube ich, sehr, sehr stimmungsvolles Spiel werden. Und sie haben sich jetzt, wie gesagt, ja schon verbessert gezeigt gegen Arsenal, aber das Tor nicht getroffen. Aber Arsenal ist eben sehr, sehr abgezockt. So abgezockt sehe ich Newcastle dann auch nicht, die 90 oder 95 Minuten alles wegverteidigen. Deswegen glaube ich, wir werden eher Tore auf beiden Seiten sehen. Und dann, ja, vielleicht ein sehr, sehr spannendes Spiel, Ausgang vielleicht eher doch offen.
Dann werden wir sehen, wie sich das am Ende ausgeht. Was ja eigentlich jeder Hörer hier weiß, der regelmäßig einschaltet, Alex, ist, dass du virtuos am Mikrofon bist, aber auch an der Schreibfeder hast du ja einiges drauf. Und wer das erleben möchte, dem können wir natürlich auch nochmal ans Herz legen, auf wettbasis.com vorbeizugucken. Denn, wenn ich richtig informiert bin, hast du auch schriftlich ausführlich auf diese englische Woche, die hier ansteht, geguckt, was genau können die Leser da oder Hörer, wie auch immer, erwarten.
Jetzt kommt die Überleitung zum zweiten Teil des Podcasts, denn ich habe die große La Liga-Vorschau geschrieben auf die englische Woche in Spanien. Ich weiß nicht, ob man es spanische Woche nennen sollte. Ich habe es nicht gemacht im Artikel. Aber auf jeden Fall, ja, es gibt eine große Vorschau, in der auf alle Spiele geblickt wird, mit Tipps, mit Wettprognosen etc. Und ja, die habe ich geschrieben für La Liga. Und wir haben uns gesagt, ja, wenn ich die schon schreibe, dann können wir auch drüber quatschen. Macht es natürlich Sinn, dass wir hier noch was mit reinpacken. In Spanien ist es, Disclaimer, nicht ganz so spannend wie in England. Der Meisterschaftskampf wurde ja schon entschieden. Real Madrid ist schon Meister. Und wir fangen deswegen gleich an mit dem amtierenden Meister, denn sie haben ihren Pokal am Sonntag überreicht bekommen. Das ist eine funny Story, die ich erzählen will. Sie sind ja schon vorletzte Woche Meister geworden. Granada ist vor dem Spiel ihr Gegner vom Wochenende abgestiegen. Real Madrid hätte beim Gastspiel in Granada den Pokal überreicht bekommen. Das wollten sie aber nicht. Wahrscheinlich aus, nennt man es Pietätsgründen, ne? Um dem Absteiger quasi im Heimspiel, also in Granada nicht hier den Titel reinzureiben, während die abgestiegen sind, sondern die wollten den Titel lieber auf ihrem Vereinsgelände überreicht bekommen. Ganz komische Sache, ne? Und dann gab es eben die Feierlichkeit am Sonntag. Also gestern Sonntag war Pokalübergabe. Und jetzt ist aber am Dienstag gleich das Heimspiel. Sprich, da können sie den Pokal dann ihren Fans präsentieren. Jetzt ist natürlich die Frage, Julius, wie nüchtern sind die Spieler von Real Madrid?
Und genau das ist eben der Punkt, warum ich dieses Spiel nicht uninteressant finde. Denn wir haben auf jeden Fall ganz, ganz klar hier trotzdem Real als Favoriten bedeutet. Auch wir haben super, super Quoten auf den Mittelfeldgegner aus Alaves. 13-10er-Quoten auf den Sieg, natürlich super hoch. Aber klar kann man sich auch denken, wenn man mich schon mal zugehört hat, schöne 4-50er-Quoten kriegt man auf die doppelte Chance, also nur ein Unentschieden. Und das eben gegen eine Mannschaft, die nichts mehr zu gewinnen hat in dieser Liga, das haben sie schon getan, die sicherlich als Profisportler auch ein bisschen drunter leiden werden, dass sie der Alkoholkonsum ein bisschen härter war als in den normalen Vorbereitungen, dann die Vorbereitung auch noch ein bisschen kürzer und dann, das haben wir auch bei Borussia Dortmund gesehen, natürlich noch einen ganz, ganz klaren Blick aufs Champions-League-Finale haben, heißt auch eine starke Rotation überhaupt nicht auszuschließen. Das bedeutet bei Real Madrid natürlich nicht unbedingt, dass Marius Wolf spielt, sondern Arda Güler zum Beispiel, was vielleicht noch ein kleiner Unterschied ist und sicherlich keine Garantie, aber wirklich, ich habe es mal reingenommen für alle, die sich trauen, weil ich schon finde, gerade diese doppelte Chance, das kann sich hier schnell rechnen, dass man sagt, Mensch, dann wird es halt nur ein Unentschieden und dann machen sie weiter Party.
Nee, es wird kein Unentschieden und dann machen sie Party, sie gewinnen das. Also die Party geht weiter, sag ich. Einfach, weil sie zu Hause so souverän, so stark sind, ne? Noch keine Heimniederlage kassiert. Und weil sie diese Sieger gehen auch so in sich tragen, dass sie, glaube ich, selbst wenn sie ja groß rotieren, anders als Borussia Dortmund, immer seriös Fußball spielen und vor allem so voller Selbstvertrauen Fußball spielen. Granada haben sie jetzt 4-0 abgeschossen. Das war natürlich ein lockerer Sieg, weil die ja wirklich frisch vor Anpfiff abgestiegen waren, weil die Spieler ja immer zeitversetzt sind und dadurch hast du, ja, Granada, also ist ja auch ein schwacher Gegner an sich, aber hast du auch angemerkt, die sind da mit dem Kopf gar nicht bei der Sache. Und auch wenn sie jetzt vielleicht nur ein bisschen angeschlagen sind von den Feierlichkeiten, aber ich glaube trotzdem zu Hause im Bernabeu, in dem Spiel, an dem du quasi die Meisterschaft oder die Meistertrophäe deinen Fans präsentierst, gibst du dir nicht die Blöße, dass du das Spiel nicht gewinnst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist natürlich die Frage, wird es so ein Sommerkick, so ein, im Sinne von hinten verteidigst du nicht richtig, vorne hast du trotzdem Bock und dann gewinnst du, sagen wir mal, 4-2, ne? Oder wird so ein souveränes, du hast alles im Griff, Pflichtsieg 2-0 oder 1-0 und dann feierst du mit den Fans. Aber eins von beiden sehe ich, also sprich am Ende ist der Heimsieg da bei Real Madrid, weil, wie gesagt, sie präsentieren die Trophäe hier ihren Fans und da wird gewonnen werden.
Natürlich nicht auszuschließen, trotzdem, wie gesagt, die Quoten sind, als wäre nicht gesoffen worden, aber es wurde gesoffen. deswegen sag ich, wenn mal so eine Riesenquote ankommen soll, dann in so einem Spiel. Lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Da sprechen wir über Girona. Die müssen gegen Villarreal ran und sind ja noch mitten im Kampf um den zweiten Platz. Zumindest ums Prestige geht es da. Champions League ist sicher, aber trotzdem Barca nur 2 Punkte hinter ihnen und die spielen heute Abend noch, könnten also auch wieder vorbeiziehen. Dann müsste Girona sogar wieder nachlegen, um den zweiten Platz zu holen. Und in einer natürlich für Girona sensationellen Saison am Ende, muss man sagen, will man da sicherlich auch diesen zweiten Platz mitnehmen, ähnlich vielleicht wie die Stuttgarter in der Liga. Also Barca muss dranbleiben und Girona muss dranbleiben. Das wird gegen Villarreal sicherlich aber auch kein Kinderspiel.
Das wird kein Kinderspiel, denn Villarreal ist richtig gut unterwegs, hat in den letzten 15 Ligaspielen nur 2-mal verloren, Villarreal. Und schossen, glaube ich, in den letzten 10 Spielen immer ein Tor und haben jetzt auch wieder spät gegen Sevilla gewonnen. Sørloth richtig gut drauf, du kennst ihn ja noch aus der Bundesliga, hat in 7 seiner letzten 9 Spiele getroffen und dabei 11 Tore erzielt. Also brutal, da ist die Lebensversicherung, der fühlt sich richtig wohl bei Villarreal und funktioniert richtig gut. Und von daher kommt da was zu auf Girona, die ja ihrerseits zu Hause immer stimmungsvolle Spiele feiern. Und Siege feiern, siehe, Derby-Sieg gegen Barcelona 4-2. Sie sind die heimstärkste, offensivstärkste Mannschaft zu Hause. Also ich erwarte, Julius, einen Schlagabtausch. Und bei einem Schlagabtausch, naja, wer setzt den K.O.? Gute Frage. Also das wird, glaube ich, ein stimmungsvolles Spiel. Von daher gleich den Tipp vorausgesetzt. Ich glaube, dass beide treffen und über 2,5 Tore fallen werden.
Das bedeutet in der Kombi ja sowieso schon immer, dass man ein ziemlich ansehnliches Spiel bekommt. Natürlich, du hast es gesagt, auch wenn Villarreal trifft, warum nicht auf den besten Torschützen als Torschützen setzen? Also auch Sørloth trifft, finde ich hier nicht ausgeschlossen. Gefällt mir als Tipp ganz gut. Ansonsten würde ich mich da tatsächlich auch einfach anschließen wollen und sagen, ich glaube, das wird ein munteres Spielchen. Aber wenn man sagt, Mensch, der Favorit Girona, die spielen so eine tolle Saison, die kommen davon, dann wird man natürlich in unserer Einschätzung auch sagen, die kommen davon. Aber sie müssen schon auch mit einem Gegentor klarkommen und Girona gewinnt mit Gegentor. Da gibt's auch schon richtig hohe Quoten. Also auch das für die, die glauben, dass Girona gewinnt. Vielleicht eher auf Girona gewinnt mit Gegentor oder beide Teams treffen und Girona gewinnt mitnehmen. Dann kann man da das Ganze auch noch ein bisschen nach oben schrauben. Und nach oben schrauben ist jetzt ein schlechtes Stichwort.
Aber das ist eine schlechte Überleitung.
Trotzdem diese Überleitung. Es ist ein schlechtes Stichwort, weil wir uns jetzt nicht nach oben schrauben, sondern ganz nach unten. Wir haben uns gedacht, gerade ganz oben, der Titel, haben wir auch schon drüber geredet, ist entschieden. Champions League auch weitestgehend entschieden. Aber wo es noch spannend ist, ist eben im spanischen Tabellenkeller. Und deswegen machen wir so einen kleinen Rundumschlag mit dir. Du bist sowieso super im Thema jetzt. Gibt's auch noch deinen Text auf wettbasis.com, wo du dich ja auch nochmal mit dem Ganzen auseinandergesetzt hast. Und deswegen gehen wir jetzt quasi diese Abstiegskandidaten und ihre Spiele nochmal so ein bisschen durch. Starten nominell und in unseren Kapitelmarken mit Celta Vigo gegen Athletic Bilbao. Aber ja, sicherlich wirst du ein paar Worte verlieren, wie die Gesamtsituation ist auch.
Die Gesamtsituation ist, zwei sind schon weg, Granada und Almeria, und zwar auch völlig zu Recht abgestiegen, also so Darmstadt-mäßig, wirklich chancenlos. Und Cádiz ist der erste FC Köln Spaniens. So richtig gibt er nicht auf, aber gut genug ist er eigentlich auch nicht, um die Liga zu halten, der FC Cádiz. Aber eben, ja, weigert sich abzusteigen und kämpft dagegen und gibt's alles und schießt auch keine Tore. Also wirklich die Parallelen zum FC aus Köln, den wir hier Donnerstag für Donnerstag besprechen, die sind wirklich gegeben. 24 Törchen in 35 Spielen hat Cádiz geschossen. Also du merkst, das hat FC-Züge. Und jetzt haben sie das letzte Spiel, wenn sie da nicht gewonnen hätten, wären sie abgestiegen und sie haben es 1-0 gewonnen. Also es ist noch machbar, dass sie die Klasse halten. Sie haben aber 5 Punkte Rückstand, müssen jetzt in Sevilla gewinnen und natürlich hoffen, dass die Konkurrenz nicht gewinnt. Und dann können sie noch vom Nichtabstieg träumen. Aber wenn sie verlieren, ist es halt mehr oder weniger vorbei, je nachdem, wie die Konkurrenz punktet. Aber selbst dann dürfte es vorbei sein. Also Endspiel für Cádiz, das letzte haben sie knapp gewonnen, aber eigentlich sind sie nicht gut genug, um immer wieder zu gewinnen. Vor allem nicht in der Fremde. Denn sie haben noch keinen einzigen Auswärtssieg eingefahren. Und jetzt geht es zum FC Sevilla. So, das ist die Lage bei Cádiz. Und da drüber, über dem Strich, stehen in Mallorca, Rayo Vallecano und Celta Vigo drei Mannschaften, die sich denken, naja, wann steigt denn hier endlich ab? Die aber auch nicht Woche für Woche Punkte einfahren, aber eigentlich immer wieder so ein paar Pünktchen, dass man sagt, jetzt müssen sie es doch geschafft haben. Und so zieht sich's ein bisschen dahin, Julius. Also große Parallelen zur Bundesliga im Abstiegskampf, ne?
Ja, aber da müsste man natürlich sagen, die Kölner, die haben noch, glaube ich, noch nie 3 Tore geschossen und vor allen Dingen keinen 2-0-Rückstand gedreht. Also, warum denn jetzt nicht mal ein Auswärtssieg für die spanischen Kölner aus Cadiz? Auf jeden Fall, ja, wenn man drauf guckt, natürlich auch ein paar schwere Spiele dabei für die Mannschaften da unten, ne? Celta Vigo, du hast schon gesagt, die müssen zum Beispiel gegen Athletic Bilbao ran, die ja Platz 5 stehen in der Liga und auch eine ordentliche, gute Saison spielen, also kein leichtes Spiel für Celta da. Dann haben wir eben auch noch Mallorca, Osasuna und Rayo gegen Granada. Das sind diese 4 Paarungen, die da quasi eine Rolle spielen. Man hat bei dir schon so ein bisschen rausgehört. Am Ende glaubst du vor allen Dingen erstmal nicht an diesen Cádiz Auswärtssieg und damit
So schaut's aus.
könnten die anderen Spiele natürlich auch so ein bisschen an Relevanz verlieren, ne?
So, genauso sieht's aus. Und das bisschen doofe in Spanien ist, dass die Spiele nicht parallel sind. Jetzt haben sie es, glaube ich, am nächsten oder am letzten Spieltag geändert. Also ähnlich wie in der Bundesliga. Da war es ja früher auch so, dass die letzten beiden Spieltage parallel waren. Jetzt ist ja nur noch der letzte. Und das, ja, ist natürlich auch in Spanien der Fall. Dass du beispielsweise um 19:30 Sevilla gegen Cádiz angepfiffen wird und um 22 Uhr erst am Mittwoch Celta gegen Bilbao. Und Celta weiß halt schon, was Cádiz dann gemacht hat. Und das Gleiche gilt auch, Rayo Granada ist auch 19:30. Also Rayo glaube ich, dass sie gewinnen werden gegen Granada, weil Granada einfach abgestiegen ist und ne, sich jetzt schwach präsentiert hat. Und dann sollte Rayo durch den Sieg gerettet sein. Und ich glaube nicht an den Cádiz-Sieg in Sevilla, denn die haben noch keinen einzigen Auswärtssieg zustande gebracht. Sevilla hat sich zuletzt stark verbessert. Ich glaube, 4 der letzten 6 Spiele gewonnen. Ist ein bisschen nach oben geklettert und Cádiz schießt halt auch auswärts überhaupt keine Tore. Ich glaube, 8 magere Tore auf des Gegners Platz. Also es liegt hauptsächlich, wenn die anderen 3, 4 da unten die Klasse halten, an der Schwäche des spanischen ersten FC Köln.
Und da lohnt sich dann in der Konstellation natürlich auch vielleicht nochmal ein Live-Blick auf die Quoten und was da passiert. Sollte Cadiz zurückliegen, das Ganze vielleicht klarer werden, dann schrumpft vielleicht auch nochmal die Motivation von Celta, da ein bisschen weiter ein ordentliches Spiel abliefern zu müssen, wenn es eben nichts mehr zu gewinnen gibt, beziehungsweise vor allen Dingen ja nichts mehr zu verlieren in diesen
Man
Tabellensituationen.
kann es natürlich auch umdrehen, ne? Wenn Cádiz vorlegt, plötzlich in Sevilla irgendwie 1-0 durch einen
Genau.
Handelfmeter gewinnt. Und dann hast du um 10 Uhr, wenn du anpfifferst, richtig Druck, denn dann ist Cádiz bis auf, lass mich durchrechnen, 2 Punkte auf Celta ran. Und dann ist ja wieder alles offen.
Und es ist generell ja nicht unspannend, auf diese Situation zu blicken, weil die Quoten ja bei Celta gegen Athletic Bilbao auf beiden Seiten durchaus spannend sind. Ne? Da kriegen wir gerade zwei Sechser auf Celta und zwei Achter auf Athletic. Wenn sich das noch in ähnlichen Bereichen liegt und wir merken, okay, für Celta geht es um nichts mehr, dann sind die 2,80 oder ähnliche Quoten auf Athletic auf einmal sehr, sehr spannend. Wenn wir merken, Mensch, Cadiz hat tatsächlich vorgelegt, dann kann man natürlich vielleicht noch besser in gewissen 2,60er-Quoten auf die Heimmannschaft mitnehmen. Also das ist schon eine Konstellation, die dann auch für den geneigten Tipper im Fast-Live-Tippen irgendwie sehr, sehr spannend zu beobachten sein könnte. Für den Fußballzuschauer und Liebhaber natürlich ein bisschen ärgerlich, dass es diese Konstellation in so einer Wichtigkeit gibt und dass die Spiele eben nicht mehr gleichzeitig stattfinden.
Vor allem, wir haben's, ich habe es sogar verschwiegen, ich habe es unter den Tisch fallen lassen versehentlich. Mallorca legt am Dienstag schon vor, die da unten auch mit drin stecken, während die anderen am Mittwoch spielen, ist ja auch eigentlich ein Unding, wie ich finde. Also mach doch, wenn du eh Mittwoch 4 Spiele hast, mach doch die 4 Absteigs, die X-Kandidaten, die 4 Spiele am Mittwoch zeitgleich. Ne? Dann hast du auch eine ganz andere Dynamik und Spannung drin. Und um Mallorca noch mit reinzunehmen, ne, das gilt genau das Gleiche. Bei Mallorca, Osasuna habe ich, glaube ich, Under-Tore getippt, weil beide einfach keine Tore schießen. Da wird Mallorca hinten drin stehen, die sind mit ihrem 0-0 zufrieden und dann, wie gesagt, hoffen sie, dass Cadiz einfach nicht gewinnt. Und so passiert es eigentlich seit Wochen und darauf läuft es auch hinaus. Also, Celta Vigo gegen Athletic Bilbao ist wahrscheinlich das spannendste Spiel da unten drin. Das zeigen ja auch die Quoten auf, wo ich mir vorstellen kann, Tore auf beiden Seiten, vielleicht ein bisschen verrücktes Spiel. Mit ungewissem Ausgang bei den anderen Paarungen habe ich eher so ein Gefühl, wie der Ausgang sein könnte.
Also, das nochmal der Blick in den spanischen Keller und damit Richtung Abmoderation von unserer kleinen Europa-Folge hier am Montag. Auch so ein bisschen Einstimmung darauf, dass natürlich die letzten Entscheidungen in der Bundesliga fallen am Wochenende. Da gibt es dann auch alle Spiele gleichzeitig, weil es der letzte Spieltag ist. Was bedeutet, ich werde es nur mal hier so lose organisatorisch in die Runde, theoretisch könnten wir auch Freitag aufnehmen, weil da eben am Abend kein Spiel auf uns wartet. Ansonsten ja immer Donnerstag der Termin. Falls wir uns da entscheiden, das Ganze noch ein bisschen näher ranzurücken und ihr nicht verpassen wollt, wann der Podcast genau erscheint, empfiehlt es sich natürlich sehr, diesen Podcast zu abonnieren, ihm zu folgen, wo auch immer ihr ihn hört. Dann verpasst ihr auf keinen Fall, wann die Folge zum Bundesliga-Finale rauskommt. Und danach, wie gesagt, warten ja auch noch ein paar Leckerbissen auf den geneigten Fußballfan. Wir haben Pokalfinals nicht nur in Deutschland, wir haben europäische Finals mit einem deutschen Vertreter in der Champions League und einem in der Euroleague. Also wir werden uns sicherlich noch ein paar Mal hören, bevor wir dann langsam auch Richtung Europameisterschaft schlittern.
Europa League Finale ist nächste Woche übrigens, am 22. Ich habe es extra hier mir in den Kalender notiert, weil das irgendwie immer so untergeht, weil das große Champions League Finale immer am Samstag ist und das eher kleine EL-Finale am Mittwoch. Und normalerweise hat das wahrscheinlich weltweit oder deutschlandweit nicht ganz so viel Wichtigkeit, das EL-Finale, aber jetzt ist eben Bayer Leverkusen dabei. Sie können die Invincible Triple-Saison spielen und dann habe ich mir natürlich notiert, wann dieses EL-Finale ist, damit ich es nicht verpasse. CL-Finale ist übrigens am 1. Juni, damit es auch du es nicht verpasst, aber ich glaube, die Gefahr, die wird nicht gegeben sein. Deswegen, da gibt es noch was zu besprechen für uns, nicht nur am Donnerstag, Julius, in der Bundesliga. Und abschließend will ich auch noch ganz kurz was mit dir besprechen, weil du bist mir vorhin entfleucht bei deiner Überleitung auf Spanien. Ich will von dir wissen, wer englische Meister wird.
Natürlich Manchester City.
Das war mir so klar. Ich will nämlich noch mal kurz darauf hinaus, weil ich mich ganz dunkel erinnere, dass wir in unserer Vorbesprechung der Saisonprognosen, ganz am Anfang der Saison, fast ein Jahr her, ich meine, ich habe Arsenal als englischer Meister getippt. Und sie haben jetzt die Chance, zwei Spiele sind noch.
Herzlichen Glückwunsch, du lagst daneben.
Und deswegen halte ich fest an dieser Prognose und sage, hey, ich bin jetzt zwei Spieltage vor Schluss so knapp dran, dass Arsenal das schafft. Also auf geht's, Spurs. Holt einen Unentschieden, ein 1-1 gegen Man City und macht so Arsenal zum Meister. Und dann geht meine Prognose vom Saisonbeginn auf und wir haben endlich einen anderen Meister und es wäre auch ein verdienter Meister, Julius. Können wir uns darauf einigen?
Darauf können wir uns einigen, aber wir leben in einer tristen Fußballwelt, in der keine 11 Spieler 115 Verstöße besiegen können. Und damit eine schöne Fußballwoche. Nehmt den Fernseher mit raus, ist gutes Wetter. Ciao.